Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 22.05.2024. Was heute wichtig ist, nach der Flut ist vor der Flut. Es mangelt nicht an Erkenntnis, aber daran, sie umzusetzen. Geschrieben von T-Online-Textchefin Heike Vohwinkel und am Mikrofon bin heute ich, Imke Zimmermann. Erinnern Sie sich noch an die Fluten der Jahre 2002 und 2013 an Donau und Elbe? Damals gehörte die sächsische Gemeinde Grimma südlich von Leipzig zu den am stärksten betroffenen Orten. Die Mulde, ein friedlicher Seitenarm der Elbe, war zu einem reißenden Strom angeschwollen, der Menschen mit sich riss, Straßen fortschwemmte, Häuser flutete. Eine Jahrhundertflut sei das, hieß es 2002. Eine Jahrhundertflut war es wohl auch 2013. Dann im Juli 2021 die nächste Jahrhundertflut. Diesmal war es die Ahr, ein Nebenfluss des Rheins, der über Nacht ganze Orte verschlang. 135 Menschen starben in den Schlamm- und Wassermassen. Die Folgen wirken dort bis heute nach. Ende vergangenen Jahres standen Teile Niedersachsens wochenlang unter Wasser. An Pfingsten versanken nun das Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz im Hochwasser. Wurde daraus genug gelernt? Es sieht nicht so aus. Sobald das Wasser abgelaufen und der Schlamm getrocknet ist, sobald die Aufräumarbeiten enden und der Wiederaufbau beginnt, schwindet die Erinnerung an die Flut und mit ihr die Dringlichkeit, sich für die nächste ausreichend zu wappnen. Es grassiert eine wiederkehrende Hochwasserdemenz. Dabei werden die Abstände zwischen den Fluten kürzer. Extremwetter sind keine Ausnahmen mehr, sie werden zur Normalität. Die Erderwärmung führt dazu, dass die wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, die dann wiederum in Form von stärkeren Regenfällen runterkommt. Gleichzeitig sind die Böden vielerorts dermaßen ausgetrocknet und große Flächen versiegelt, dass Wassermassen nicht aufgenommen werden können. All das ist bekannt, ebenso was notwendig wäre, um die Folgen dieser Hochwasser abzumildern. Konzepte dafür liegen seit Jahren vor, aber an der Umsetzung mangelt es. Der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks beklagt, Deutschland sei noch immer nicht auf solche Unwetterereignisse eingestellt. Wie anders lässt sich erklären, dass zum Beispiel von den 168 Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms, die die Bundesregierung 2014 nach dem letzten verheerenden Elbe-Hochwasser beschlossen hatte, bislang gerade mal 9 vollständig umgesetzt sind. Einer, der nicht müde wird, die Politik und das Land in regelmäßigen Hochwasserabständen an ihre Vergesslichkeit zu erinnern, ist Holger Schüttrumpf, Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Dass zu wenig passiert, liegt auch daran, dass Hochwasserschutz viel Geld kostet. Nicht nur, weil Flutpolder und Dämme gebaut oder zurückverlegt, sondern auch Flächen gekauft werden müssen. Kurz nach einer Flut werde stets viel investiert, sagt Schüttrumpf. Doch angesichts Klammerkassen werde nach einiger Zeit schnell wieder anders priorisiert. Genehmigungsverfahren dauerten zudem oft viel zu lang, klagt Schüttrumpf. Das liege nicht nur an überbordender Bürokratie, sondern auch daran, dass die Flächen, um die es geht, hart umkämpft sind. Politiker sind bei Hochwassern bekanntlich gern vor Ort. Gerhard Schröder gelang es damit, bei der Elbeflut 2002 die Stimmung vor der Bundestagswahl zu drehen. Auch Olaf Scholz stapfte am Wochenende in Gummistiefeln durch das Saarland. Scholz versprach, wie seinerzeit Schröder, schnelle und unbürokratische Hilfe. Für die Menschen vor Ort ist das tatsächlich wichtig. Nur die Hilfe muss dann auch tatsächlich genauso erfolgen. Schnell und unbürokratisch. Die Menschen im Ahrtal wissen nur zu gut, dass diese Versprechen oft lange unerfüllt bleiben. Doch mindestens genauso notwendig wäre es, dass der Kanzler sich endlich auch für eine Politik einsetzt, die Deutschland fit macht für die Folgen des Klimawandels. Stattdessen wird wohl schon bald wieder die Hochwasserdemenz einsetzen. Was heute wichtig ist: Impulsgeber für Europa. Außenministerin Annalena Baerbock empfängt an diesem Mittwoch ihre Kollegen Stéphane Séjourné aus Frankreich und Radoslaw Sikorski aus Polen zur Beratung im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks. Sie wollen unter anderem über die Lage in der Ukraine und im Nahen und Mittleren Osten sprechen. Vors Parlament zitiert. Jahrelang stand der Name René Benko für Erfolg, Luxus und ein Leben auf der Überholspur. Mittlerweile entscheiden Gerichte und Insolvenzverwalter über das komplexe Firmengeflecht seiner Signa-Gruppe, zu der auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört. In Wien muss Benko nun einem Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments Rede und Antwort stehen. Das Davos des Verkehrs. In Leipzig startet der Weltgipfel der Verkehrsminister. Green Transport, Keeping Focus in Times of Crisis. Zu Deutsch, ökologischer Verkehr, in Krisenzeiten den Fokus behalten, lautet das Motto in diesem Jahr. Regierungsvertreter aus 74 Ländern treffen auf Interessensvertreter aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Die Veranstaltung dauert bis Freitag. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir in einer tiefgründigen Diskussion auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank und tschüss.